Vor etlichen Jahren, ich war im Reisedienst unterwegs und dann fragte mich der Pastor in der Gemeinde, wo ich stand, sag mal, ohne lange nachzudenken, was ist das, was dich zurzeit an Gott am meisten begeistert? Ich habe auch nicht lange nachgedacht. Das kam fast spontan raus und das gilt auch nach etlichen Jahren immer noch so, die Ungerechtigkeit Gottes. Manch einer, der eine gewisse fromme Vergangenheit hat, zuckt dann erst einmal, inwiefern kann ich von Gott und Ungerechtigkeit in einem Atemzug reden. Wir werden da gleich noch drauf zurückkommen. In Hebräer 11 sind wir beim Noah angekommen. Ich überschlage den Hebräertext erstmal und gehe nochmal zurück in einen Text aus dem ersten Buch Mose. 3, 4 Verse aus dem 8. Kapitel im 1. Mose ab Vers 20. Das ist das, nachdem die Arche wieder gelandet war und Noah raus aus dieser Arche mit allem, was da sonst drin war und einen Altar, um Gott zu danken, gebaut hat. Da heißt es ab dem Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Der eine oder andere von euch denkt jetzt vielleicht, was hat das mit Passionszeit zu tun? Passt eigentlich nicht. Habt ein bisschen Geduld, wartet einen kleinen Moment ab. Wenn wir da hineingucken, dann entdecken wir ein paar Dinge, die nicht nur damals, sondern auch heute noch sehr, sehr wichtig sind. Das erste ist, Gott sieht uns ganz realistisch. Und wenn wir da hineingucken, in diese Aussage, die Gott hier über den Menschen macht, dann ist es eigentlich genau das, was uns Menschen auch heute noch ausmacht. Und wir entdecken vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, nämlich wir Menschen ändern uns nicht. Weder durch gute Werke, und das können wir bei Noah sehen und das, was Gott auch über alle seine Nachkommen bis zu uns hin sagt, auch nicht durch das Gericht Gottes. Es ändert uns nicht. Auch Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, bewirken keine Änderung. Das ist auf der einen Seite etwas sehr Ernüchterndes und gleichzeitig etwas Erschreckendes. Da kann ich vielleicht ganz großartige Sachen mit Gott erlebt haben und da gehört der Noah ja nun wirklich auf jeden Fall mit dazu. Und es hat nichts geändert. In der Substanz von uns Menschen. Das ist sehr ernüchternd. Wenn Gott uns sehr realistisch sieht und dann nach diesem Eingreifen Gottes, wo Gott wirklich aufgeräumt hat in dieser Welt, so ganz, ganz gründlich, ich will nicht das Wort abwaschen bemühen, dann entdecken wir, der Mensch ist böse von Jugend auf. Und das nicht mal in erster Linie im moralischen Sinne, sondern böse von Jugend auf in seiner Gottlosigkeit. Und auch das ist nicht moralisch gemeint, wie wir dieses Wort ja oft heute benutzen. Nein, er bleibt und er will es wohl auch los sein von Gott. Ich musste immer mal so ein bisschen schmunzeln, wenn wir in Thailand Besuch aus Europa hatten und wir dann in die Berge hineinfuhren und dann sich die Leute ganz schnell darüber ausgelassen haben, über die Schönheit der Schöpfung Gottes, die man da so sah. Und es war ja gar nicht die Schöpfung, es war das Gericht. Das, was wir sehen, ist nicht die Schöpfung, wie Gott sie gemacht hat, sondern wir sehen eine gerichtete Welt. Wir leben nach der Sintflut, nicht davor. Davor war vielleicht Schöpfung so, wie sie gedacht war, wenigstens zum Teil noch zu sehen, jetzt nicht. Und wenn wir das uns angucken, dann denke ich mir manches Mal, wenn das Gericht Gottes schon so aussieht, wie muss das erst sein, wenn das weg ist? Das hat nochmal eine ganz andere Kategorie. Und wenn Gott hier das so sagt, dann entdecken wir auch die Nachfahren Noahs bleiben böse von Jugend an, das heißt von Anfang an, bleiben in diesem beständigen Widerstreben gegen Gott. Besondere Erfahrungen ändern unser Leben nicht. Wir bleiben Teil der gefallenen Schöpfung. Das ist so ernüchternd, wenn man dann an manchen Dingen so ein bisschen mitkriegt. Ich denke dann vor 3, 4 Jahren, wie die damalige Gesundheitsministerin dann so sagte, 2030 haben wir den Krebs endgültig besiegt. Das kannst du knicken. Und dann kamen diese kleinen Tiere, die wir nicht mal sehen, und haben das Ganze ad absurdum geführt. Nicht mal mit denen werden wir fertig. Und bei all dem, was Menschen sich dann da so denken, wir kriegen das in den Griff und irgendwann haben wir eine gute und heile Welt, zerspringt an dieser einfachen Aussage Gottes. Der Mensch bleibt Teil der verlorenen Schöpfung und er trägt die auch in sich. Das ist hart, wenn wir das auf uns wirken lassen. Und ich denke, es gehört sogar zur Barmherzigkeit Gottes dazu, dass wir das nicht einmal in seiner ganzen Tiefe begreifen. Ich denke, niemand von uns und all den anderen auf dieser Welt würde weiterleben wollen, wenn er das begreift, was das heißt. Dieses totale, wirklich totale, absolute, uneingeschränkte Getrenntsein von Gott. Und selbst wenn da großartige Erfahrungen sind mit diesem Gott, dann ändert das erst einmal gar nichts in unserer Substanz. Das ist sehr, sehr ernüchternd und irgendwo auch schrecklich, das so mitzukriegen. Und dann sehen wir das Erste, was der Noah tut. Über das Zweite reden wir mal nicht, was er dann ja auch noch vom Stapel gelassen hat. Das Erste, was Noah tut, ist seine Reaktion auf diese Erfahrung. Er bringt Gott ein Dankopfer. Und auch nach diesem Dankopfer, dieser Hinwendung von ihm aus an diesen Gott, bleibt Gott dabei, böse von Jugend auf. Und wie tiefgreifend diese Erfahrung Noahs war, das kann man an chinesischen Schriftzeichen entdecken. Schriftzeichen für Rettung im Chinesischen sind 8 Leute in einer Kiste. Und wenn wir gucken, wir haben ja immer so das Bild bei der Arche von dem Boot, von dem Schiff vor uns. Das steht ja aber gar nicht da. Gott sagt so nur, mach dir einen Kasten. Das war ein Quader. Das war kein Boot mit Kiel und Tiefgang, Bug und Heck. Mach dir einen Kasten. Und dann geht ihr 8 Leute da rein. Chinesische Schriftzeichen für Rettung. Das war das, was Noah gesehen hatte. Und trotzdem bleibt es dabei. Und das Zweite, was wir dabei sehen, ist, dieser Gott, der uns Menschen so nüchtern sieht, so sachlich, so deutlich, so eindeutig, dieser Gott entscheidet sich für den Menschen, entscheidet sich für seine Schöpfung. In diesem Text haben wir zweimal diese Aussage, ich will, und das Ich will Gottes, ist immer ein Manifest der Entscheidung Gottes für den Menschen. Ich will, nicht nochmal alles, was lebt, so zerstören. Ich will das nicht, und da, wo Gott seinen Willen erklärt, steckt die Ausführung schon gleich mit da drin. Nicht Verderben ist sein Ziel, sondern der Ausweg für den Sünder. Ich will nicht mehr zerstören alles, was lebt. Gnade wird hier sichtbar. Auch wenn das Wort in diesen Versen nicht drin vorkommt. Gnade wird deutlich hier bei Noah, wie an anderer Stelle auch beim Kain, den hatten wir schon mal, beim Jona. Und beide sind verkrachte Existenzen. Da, wo Gott diesem Kain seine Gnade vorstellt, heißt es, und er ging weg von dem Angesicht Gottes. Und Gott schlägt da noch nicht zu. Jona, dieser bockige Kerl, der eigentlich zu nichts wirklich zu gebrauchen war, auch wenn er der erfolgreichste Evangelist aller Zeiten war. 5 Minuten an nach 70.000 Bekehrungen, ach, das hätte ich auch gerne mal erlebt. Israel, seinem ganzen Volk. Gnade wird hier sichtbar, dass Gott sagt, solange die Erde steht, werde ich es dabei jetzt lassen, wie es ist, damit der Weg frei bleibt. Solange diese Erde besteht, werde ich dazu stehen, dass der Mensch umkehren kann zu mir. Solange diese Erde besteht, werde ich die Tür zu mir nicht zumachen. Man könnte hinzufügen, wenn da die Tür zugeht, dann müsst ihr Menschen das schon selber machen. Ich mache es nicht. Und das gipfelt ja in dieser Aussage, die Jesus selber macht, wenn er sagt, und wenn einer zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen. Meine Tür bleibt auf. Das ist etwas ganz anderes als das, was wir lesen im Anfang der Offenbarung, ich stehe draußen und ihr habt die Tür zugemacht. Vielleicht sogar außen noch die Klinke abgeschraubt, damit es gar nicht mehr geht. Und ich mache meine Tür nicht zu. Diese Schöpfung und damit du und ich haben Frist der Gnade. Und diese Gnadenfrist gilt für jeden Menschen, der auf dieser Welt unterwegs ist. Gott hat eine Zeit gegeben, wo er sagt, es ist möglich, herauszukommen aus diesem Lossein von Gott, herauszukommen aus dieser Trennung von mir. Und dann entdecken wir, Gott öffnet einen Weg zur Rettung. Rettung in Hebräisch heißt Yeshua Tenu. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Die Rettung Gottes manifestiert sich in seinem Sohn. Die Rettung Gottes ist an keinem anderen Punkt, auch nicht in der Arche, zu finden. Die Rettung Gottes konzentriert sich auf diesen einen, den Gott gegeben hat. Nein, das ist mehr als dieser eine, den Gott gegeben hat. Die Rettung Gottes konzentriert sich auf Gott selbst. Wenn es heißt, Dankeschön nochmal für den Vers, den du gelesen hast. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Nein, nicht nur bei. Das Wort war Gott. Und dann diese Fortführung und dieses Wort wurde Mensch. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voll Gnade und Weisheit. Dieser Gott selbst ist gekommen und macht den Weg frei. Und hier ist es gut, mal so ein bisschen zu gucken, was der Paulus da so zusammenfasst im Römerbrief. Da ist eigentlich die Fortsetzung von diesen Versen, die hier stehen, wenn es heißt, es gibt keinen. Drittes Kapitel, 23. Vers. Es gibt keinen, der davon ausgenommen ist. Und da gibt es keinen, der in irgendeiner Weise auch nur einen annähernden Vorteil hat. Da spielt es keine Rolle, ob du zu denen gehörst, die seit Jahrtausenden zum Volk Gottes gezählt werden, oder ob du nicht dazu gehörst. Da ist niemand, der ohne Trennung von Gott ist. Kein Jude und kein Nichtjude. Und dann geht das weiter. Daraus folgt etwas. Wir haben in unseren gängigen Übersetzungen dann immer was, und der Sünde sollt ist der Tod. Mir gefällt die Thai-Übersetzung besser. Da heißt es, die Sünde gebiert den Tod. Das ist eine, jetzt hätte ich fast gesagt, biologische Notwendigkeit. Auf Sünde folgt der Tod. Hat ja auch was mit unserer Biologie so ein bisschen zu tun. Das ist etwas, das kommt da einfach raus. Das wird nicht von außen in irgendeiner Weise zugerechnet. Sondern das geschieht ganz normal. Das ist die logische Folgerung. Oder um es mit einem Psalmwort zu sagen, Sünde, die Trennung von Gott, ist wie das Gift der Königskobra. Niemand von uns hat damit Erfahrung, davon mal gebissen worden zu sein. Ich auch nicht, bin ich auch nicht böse drum. Zu Anfang merkst du das gar nicht. Interessanterweise ist das bei manchen von den wirklich fiesen Giftschlangen, der Biss gar nicht wehtut. Das ist so wie so ein bisschen so ein Bienen- oder Wespenstich. Und wenn die dich in den Fuß beißt, dann ist das Gift drinnen. Das dauert auch ein bisschen, bis du was merkst. Aber in dem Moment, wo die gebissen hat, bist du am Sterben. Und da geht kein Weg dran vorbei. Zumindest, wenn nichts passiert. Das ist das, was Sünde meint. Die ist drin. Und die Folge ist unausweichlich. Und dann setzt der Paulus das fort im 5. Kapitel. So wie durch den einen die Sünde, und wir sind nicht bei der Tat, wir sind bei der Substanz, wir sind beim Zustand, wir sind bei unserem Charakter. Der Tod hineinkam. Unausweichlich. Das ist das Einzige, was du nicht schwänzen kannst, nach vorfindlichen Gegebenheiten. Es sei denn, Entrückung kommt vorher. Das ist die einzige Ausnahme. Aber du kannst das nicht schwänzen. Ja, eben nicht, wenn. Den lassen wir außen vor, nicht, wenn es geht. So wie durch einen der Tod hineinkam, so ist auch durch einen das Leben hineingekommen. Und wenn wir dann einige Verse zurückgehen im gleichen Kapitel, er hat Frieden gemacht. Er hat Frieden gemacht, da wo Krieg war. Und dann sagt uns das Wort Gottes, es gibt nur diesen einen Weg. Und es gibt keinen anderen. Und das wird daran auch deutlich, dass auch Noah und seine Familie, der engste Kreis, nur im Hinblick auf die Opferung Jesu hin gerettet wurde und auch gerettet werden konnte. Ohne Jesus im Hintergrund, ohne Jesus als Plan Gottes, macht die Arche keinen Sinn. Auch für Noah nicht. Das war zeitlich und daraus lernen wir, über Jesus hinaus gibt es keinen Weg, den Gott akzeptieren kann. Dankeschön übrigens auch nochmal für das letzte Lied vor der Predigt, auch wenn es inzwischen in manchen theologischen Kreisen behauptet wird, dass das, die Aussagen da drin, ein großer Unsinn ist. Da sage ich mal, diese Aussage ist ein großer Unsinn. Das gilt. Das gilt. Über diesen Jesus hinaus gibt es keinen Weg, den Gott akzeptieren kann und den Gott akzeptieren wird. Gottes Verheißung steht damit auch gegen alle Angst. In diesem letzten Vers von unserem Text, wo es heißt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was ist das für eine großartige Aussage, die gilt seit der Sintflut, seit dem Wiedertrockenwerden der Welt. Er erhält die Welt, nicht wir. Nicht die Politiker, nicht die Wissenschaftler. Wir werden diese Welt nicht retten durch Vermeidung von Plastiktüten. Ich habe gar nichts dagegen, wenn man das alles reduziert. Da bin ich sehr dafür. Nur, wir werden dadurch die Welt nicht retten. Wir werden die Welt auch nicht retten durch medizinischen Fortschritt. Der Tod ist nicht zu besiegen, weil er nämlich nichts mit Viren und Bakterien in erster Linie zu tun hat. Auch nicht mit Tumoren und so weiter. Das sind nur die ausführenden Dinge. Wir werden diese Welt nicht retten durch Reduktion bis hin zur, wie heißt das, CO2-Neutralität. Wir werden das nicht retten, weil diese Welt nicht in unserer Hand liegt. Und das ist auch gut so. Das ist wirklich gut so. Der lebendige Gott hält diese Welt in seiner Hand. Er setzt Anfang, er setzt Ende, er garantiert den Bestand bis zu dem Punkt, wo er Nein sagt. Und ich weiß nicht, ist euch das so gegenwärtig? Vor dem Ganzen steht ja dieses, dass Gott ein Zeichen gesetzt hat an den Himmel. Den Regenbogen. Und da würde ich gerne mal fragen, für wen hat Gott den Regenbogen an den Himmel gesetzt? Richtig. Wir sagen immer für uns, das stimmt aber gar nicht. Das Wort Gottes sagt da, und ich habe diesen Bogen an den Himmel gesetzt für mich, dass ich erinnert werde, ich werde diese Welt nicht noch einmal durch Wasser vernichten. Das heißt aber nicht, dass Gott vergesslich ist, sondern da. Ich sage es jetzt mal ganz menschlich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn Gott so auf diese Welt guckt, dass der manches Mal den Kanal voll hat und ihm fast der Kragen platzt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und dann hat er diesen Bogen gesetzt, damit ich mich daran erinnere, an mein Versprechen an euch Menschen. Ich mache euch nicht nochmal auf diese Weise kaputt. Ein Bundeszeichen, das Gott gesetzt hat für sich. Und das führt uns dann auch zu den anderen Bundeszeichen, die Gott gesetzt hat. Da haben wir einmal dieses Bundeszeichen, was begrenzt ist auf eine einzige Familie. Die Beschneidung, die er dem Abraham befohlen hat. Ein Zeichen nicht für die Menschen. Auch da ein Zeichen für Gott. Er sagt, die habe ich mir rausgesucht, die habe ich an die Seite gepackt. Die sind mir. Ein Zeichen, und wir können da gerne nochmal zurückgehen, ist es, was Gott an den Kain gemacht hat. Was wir oft als heute in unserem Sprachgebrauch als Brandmarkung sehen. Und das ist es gar nicht. Es ist ein Schutzzeichen. Bezogen auf eine einzelne Person. Ein Zeichen, auch da, was wir haben, die Taufe. Das ist ein Zeichen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Ein Zeichen dafür, was uns auf der einen Seite gewiss machen kann und auf der anderen Seite auch ein Zeichen für Gott ist. Diesen Menschen habe ich angenommen. Da passiert eigentlich nichts. Alles, was da nötig ist, das geschieht vorher. Das geschieht auf einer ganz anderen Ebene, aber dieses Zeichen, jawohl, diesen Menschen, den habe ich angenommen. Und dann haben wir noch ein Zeichen, was so steht in dieser Welt und auch stehen bleibt. Das Kreuz seines Sohnes, ein Zeichen für Gott. Da, wo das Blut des Sohnes Gottes, dürfen wir das sogar anders sagen? Da, wo das Blut Gottes geflossen ist, ein Zeichen für Gott, und wo ich das Blut sehe, da werde ich nicht richten. Oder so wie Jesus gesagt hat, wer in Vereinigung mit mir lebt, wer eins ist mit mir, denn das meint es ja, Glauben, kommt nicht ins Gericht, denn das ist geschehen. Der ist draußen, weil er drinnen ist. Ja, der ist wirklich draußen, weil er drinnen ist. Draußen aus diesem Gericht, draußen aus diesem unausweichlichen verurteilt werden müssen. Weil er drinnen ist. Eins. Mit diesem Gott, der sich darauf eingelassen hat, dir und mir entgegenzukommen. Und manches Mal vergessen wir das so ein bisschen. Manches Mal ist das ja auch so, dass wir das so als Prägung so ein bisschen mitgekriegt haben. Was dann noch mit dazugehört? Nein. Dieser Gott, von dem wir reden, ist diesen Weg ganz gegangen, bis ans Ende. Und es fehlt nicht ein einziger Schritt, den Gott nicht auf uns zugegangen ist. Er ist ganz gekommen. Er ist ganz gegangen. Er ist nicht auf halbem Wege stehen geblieben und hat gesagt, und jetzt musst du auch ein paar Schritte tun. Nein, nein, das hat er nicht. Er ist ganz gegangen. Wirklich bis zum Letzten. Ähnlich, wie wir das am Anfang dieses Berichts über den Noah lesen, als diese Kiste fertig war. Da kriegt diese Aussage ab in die Kiste nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja. Das ist was Gutes, denke ich mir mal. Dann heißt es, und Gott hat die Tür zugemacht. Und dann waren die draußen, weil sie drinnen waren. Und das Gleiche gilt und dann in noch vielleicht noch viel tieferer Art und Weise, wenn das Neue Testament uns sagt, ist jemand in Christus, dann ist er draußen, weil er drinnen ist. An Noah ist die totale Verlorenheit des Menschen zu sehen. Trotz seiner Lebensführung, trotz seiner Erfahrung mit Gott, bleibt er ein Sünder. Und alle anderen nach ihm auch. Das ist die Substanz. Und dann steht dieser Gott, der als einziger wirklich durchblickt vor dir und mir und sagt, du sollst erfahren, dass ich dein Heiland, der Herr, dein Erlöser bin. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht ablehnen. Und dann kann man wirklich sagen, darf man das so sagen in Deutschland? Fröhlichen Karfreitag. Ist ja auffällig, nicht? Wir haben dann immer so ein bisschen dieses leicht Bedrückte. Das scheint aber deutsche Kultur zu sein. Im angelsächsischen Bereich heißt dieses Ding Good Friday, der gute Freitag. Etwas Positives für dich und für mich. Für Gott sah das anders aus. Wir haben vorhin den Psalm 22 gehört. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, dass Jesus am Kreuz diesen ganzen Psalm gebetet hat. Denn das, was wir als die sieben Worte am Kreuz so haben, das sind alles Zitate aus diesem Psalm. Vom ersten Vers bis zum letzten. Und er fängt an mit dieser Klage, mit diesem Schmerz, was aus diesem blutig geschundenen Gesicht, aus diesem blutig geschundenen Körper des Sohnes Gottes herauskommt. Warum hast du, Ewiger, mich verlassen? Und endet damit: Es ist vollbracht. Dieser Gott hat es vollbracht. Bei Noah war es die Kiste im Blick auf diesen Jesus. Für dich und für mich. Es ist der Sohn Gottes, der bereit war, sein Leben zu lassen. Und der nicht nur bereit dazu war, sondern der es auch getan hat. Amen.
Amen.